die Welt ist im Fall doch gut.
Echt?
Mhm.
Wow.
Darf ich erzählen, was ich gestern erlebt habe?
Das musst du mir erzählen.
Ja,
wirklich.
Muss ich ein bisschen ausholen. Also ich leiste mir ja immer so eine Papieragenda von so einem spezialisierten Geschäft, und ich jetzt den Namen aus Sponsoring-Gründen nicht nenne.
Ja.
Aber auf jeden Fall, das ist so ein Ritual. Nach der Sommerferien kauft man die Agenda fürs nächste Jahr. Und dann habe ich das gestern gemacht, am Mittag ins Auto, in Seekumpen, zurückgefahren, dort im Dörfli die Agenda gepostet. Und denke noch, ist das jetzt schlau, dass ich die einfach so in dem Papiersäckchen ins Velokörbli tue? Nein, es ist ja nicht weit bis zur Redaktion. Fahre durchs Dörfli und arbeite dann einen Nachmittag lang. Und am 4, 5 kommt mir so in den Sinn, die Agenda.
Und da war doch noch was.
Genau, wo habe ich die hingelegt? Suche wirklich die ganze Redaktion ab. Wo ich die hätte anlegen können? Habe ich sie auf die Briefkasten gelegt? Habe ich sie irgendwie... keine Ahnung, in der Küche vergessen, wirklich alles, bis zurück zum Velo. Ich dachte, ja, vielleicht habe ich es dort vergessen und mir klaut doch das niemand zum Körbli aus, ist das Körbli leer. Und ich habe wirklich angefangen, an meinem Verstand zu verzweifeln, weil ich das Gefühl hatte, ich habe die Agenda verlegt.
Mhm.
Frisch gekauft. Und ich dachte, jetzt gehe ich nicht schon wieder eine kaufen, weil sie ist ja nicht ganz günstig.
Und vielleicht taucht sie ja noch auf.
Genau, vielleicht taucht sie am nächsten Morgen an dieser Stelle, keine Ahnung, auf dem Büchergestell links im Büro hin, liegt sie und ich habe sie einfach übersehen. Dann fahre ich den Computer runter und sehe noch eine E-Mail von dem Geschäft, wo steht, jemand hat mich beobachtet, wenn ich mit dem Velo durchs Dörfli fahre, und dann sieht meine Agenda zum Körbli ausgehüpft. Und dann hätte die leider mir nicht mehr hinher können, sondern sie dann zurück in den Shop.
Wegen dem Säckli, wo es drauf stand.
Ja, genau. Und hat es dort zurückgebracht, und das ist das ein von den wenigen Geschäften, wo ich in der Kundendatei verzeichnet bin. Und dort kann ich die heute wieder holen.
Oh, wow.
Ist das nicht schön?
Das ist wirklich schön.
Ja.
Also jetzt ganz ernsthaft, ja. Sehr, sehr beruhigend.
Eben, ich habe heute gedacht, die Welt ist eben doch gut.
Ja. Ja.
Stammtisch.
Der RevNet-Podcast für Reformiert.
Und dem Forum-Magazin.
Wo wir uns die Meinung sagen.
Und sie auch einmal ändern dürfen.
RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter von der Zeitung Reformiert, und mit mir ist Veronika Jehle, Redaktionsleiterin vom Magazin Forum. Wir reden heute über Heimat, weil es hat zwar nicht geknallt für einmal, was ich sehr angenehm gefunden habe übrigens. Aber trotzdem war es nicht zu überhören und zu überlesen gewesen. Es war 1. August gewesen. Der Nationalfeiertag nehmen wir zum Anlass, um über unsere Heimatgefühle zu reden. Und für dich, Veronika, war es ja ganz ein spezieller 1. August gewesen, nämlich dein erster als Schweizerin.
Mhm.
Und?
Zugegebenermaßen war ich in Wien am 1. August, also in meiner alten Heimat, und habe aber fest dran gedacht, ich habe fest innerlich auch mich mit der Schweiz verbunden und so wie gestrahlt, meine neue Heimat feiert jetzt gerade und ich innerlich mit ihr mit. So, das war so mein erster 1. August als Schweizerin.
Sich innerlich mit der Schweiz verbinden, wie geht das?
Wie kann man sich innerlich mit Dingen verbinden? Gute Frage. Ja, so... Puh, keine Ahnung, ich mache das manchmal. Ja, so denken an und sich freuen mit und einfach so wie innerlich da sein. Machst du das nie?
Ja, mit der Schweiz weiß ich jetzt aber gar
aha,
nicht.
Aha, es ist so abstrakt.
Ja, ich glaube, ich also, bin einfach... Also, das
ja, okay.
Ist so etwas... Ich glaube, das eben, darum finde ich es interessant, wirklich über die... Einbürgerung zu reden, weil Schweizer bin ich ja einfach.
Ja.
Und ja, biologischerweise irgendwie verbunden, da muss ich mich nicht innerlich verbinden.
Und wenn du im Ausland bist, zum Beispiel, es waren jetzt Ferien, und so dieses Zurückdenken an, ist es dann nicht auch eine Art Abstand-Erfahrung, die es ermöglicht, wenigstens einen Moment lang wie so einen Außenblick. Also es geht so ein bisschen in die Richtung nur anders, glaube ich.
Ja, ich weiß es gar nicht, aber da bin ich ganz schlimm. Ich fühle, ich Das ist so ganz doof. Ich bin ja selber Tourist und ich nerv mich aber jedes Mal, wenn ich irgendwie zu Marseille bin und Schweizerdeutsch höre im Bus. Das finde ich dann, fühle ich mich so ertappt. Das habe ich gar nicht gern. Ich gehe ja irgendwie. Ich finde es immer schön, gut, Französisch verstehe ich jetzt ein bisschen, aber ich kann so schön weglosen. Bei anderen Sprachen, auch die, die ich eigentlich verstehe, kann ich weglosen. Das ist so wie beim zum Schaffen Musik hören. Ich kann mir deutsche Musik nicht hören, aber Englisch und Französisch geht. Und das geniesse ich extrem, wenn ich in der Ferien bin, dass ich Gespräche nicht muss belauschen muss. Mhm. Und wenn dann aber drei Sitze vorne dran im Bus oder zu Marseille im Bus steht man eigentlich immer, dann so zwei Schweizer oder Schweizerinnen redet, da kann ich so nicht weglassen, das nervt mich.
Ja, das ist interessant, weil früher als, oder auch heute noch als Österreicherin nervt es mich sehr. Interessanterweise nervt es mich auch sehr, Deutsche im Ausland zu hören, obwohl ich eigentlich den Eindruck habe, dass ich eine gute und sehr wertschätzende, auch liebevolle Beziehung zu Deutschland bzw. deutschen Menschen habe. So. Aber mit Schweizerdeutsch geht es mir nicht so. Ich freue mich auch im Ausland jedes Mal, wenn ich Schweizerdeutsch höre. Das ist total interessant.
Das ist wirklich interessant.
Ja, es ist auch irgendwie schön.
Ja, es macht dich fast zur Schweizer Patriotin. Warum
na,
eigentlich?
Na komm jetzt.
Ein bisschen schon.
Also gut, Patriotin
so.
Ist...
Also wenn man sich freut, im Ausland Schweizerdeutsch
ja, weil
zu hören, weil man nicht mehr allein, sich nicht mehr allein fühlt.
Weil es eben mit diesem uralten, tiefen Heimatgefühl, glaube ich, nicht so fest verbunden ist. Vielleicht ein Stück weit, weil es mit dem verbunden ist, was ich mir quasi wie erobert habe. Aber das ist jetzt natürlich auch ein sehr schwieriges Wort. Aber was ich mir selbst durch mein Leben, in mein Leben hineingeholt habe.
Ich finde voll erobern, finde ich voll ein schönes Wort, wenn man es nicht kriegerisch versteht. Also das ist zum Beispiel etwas, wo ich ganz viel gedacht habe, das Jahr, wo ich in Berlin studiert habe, wo ich wirklich ganz allein gegangen bin in eine Einzimmerwohnung und mir wirklich zuerst drei Wochen vor Semesterbeginn wirklich einfach niemand gekannt habe dort. Und dort habe ich mir wirklich so die Stadt, so wie wenn du mit einer Katze zügelst, dann rennt die, also ich habe ja gemeint, wo wir als Kind mit unserer Katze zügelt sind, vom Land an den Stadtrand, habe ich gedacht, wir tun dann Türen auf und dann rennt die davon. Und das macht sie ja nicht. Die geht ja raus und wieder zurück. Und die erobert sich wirklich so durch neue Raum.
Ja, genau.
Und so habe ich das, so habe ich so in den ersten drei Wochen wirklich so ein bisschen Berlin für mich entdeckt und erobert. Und das finde ich etwas mega Schönes.
Ja, ja. Also wo immer ich gelebt habe, war das die Erfahrung. Und das habe ich jedes Mal unglaublich genossen. Mir ist auch mit der Zeit aufgefallen, dass ich eigentlich mitunter diese Eroberungsphasen unter Anführungszeichen am schönsten finde.
Ja, und ich habe das sogar ein bisschen in der Ferien, also jetzt über nur eine Woche zu Marseille gewesen, aber dann finde ich es auch schön, immer in die gleiche Bäckerei, also wenn sie einem ist, der einem gefällt, aber dann merke ich so, und vielleicht vermissen die mich so sogar.
Ja, also irgendwie vielleicht
nach
denken
ein, zwei Wochen, jetzt ist er weg.
Genau, zumindest denken sie, heute kommt er nicht mehr, oder? Dann ist es wahrscheinlich vergessen, aber so das, ja, so genau das. Und schönerweise, ich war eine Woche in Wien in meinen Ferien und ich mache das jetzt mit meiner alten Heimatstadt auch. Und gehe vor allem extrem gerne einfach auch in Bezirke und an Orte, wo ich früher nicht war oder wo ich auch irgendwie komische Erinnerungen vielleicht habe oder mich nicht so angesprochen haben. Einfach weil so viel Neues und so viel Vertrautes und so viel Inspirierendes darin liegt, ja, sich das wie so anzueignen. Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie.
Aber eben, das ist ja etwas anderes, sich so ein Terrain anzueignen. Ja. Da ist mir ja ganz bewusst der nicht dazugehört. Also eben, das Jahr zu Berlin habe ich extrem genossen und also das Gefühl, in dieser Stadt die Heide zu sein. Das ist ja auch so ein Hochgefühl, was sich dann irgendwann mal einstellt.
Also das hattest du dann in deiner
Zeit?
Ja,
mit der Zeit. Ich glaube, bei einem Jahr hat man dann das. Und zugleich war mir immer klar, ich bleibe, also eben wenn man in Berlin studiert, kennt man ja viele Leute, die dann dort irgendwie hängen bleiben mit irgendwelchen Projekten. Und,
es bietet ja unendlich Möglichkeiten.
Genau. Und das war mir irgendwie immer klar, dass ich dann zurückgehe. Aber ich hätte mich jetzt nie, also der Schritt dann sich einzubürgern, sich eine Wahlheimat zumindest bürokratische Heimat zu machen, ist ja schon ein Schritt.
Ja.
Und wieso bist du denn gegangen?
Also gell, nach einem Jahr zum Beispiel hätte ich es mir auch unmöglich vorstellen können.
Hätte ja gar nicht dürfen.
Stimmt. Ja. Aber gut, wir sprechen.
Wie lange warst du? 7 Jahre?
10 Jahre, glaube ich, in einer Gemeinde.
Ja,
und ich hatte eben Glück, weil ich umgezogen bin, aber innerhalb von Zürich. Ich habe mir nie diese Gedanken oder lange diese Gedanken nicht gemacht, weil das gar nicht in Frage kam, beziehungsweise keine Relevanz für mich
hatte. Genau, wenn du jetzt auf Solothurn zügelt, wärst du jetzt wieder von neuem.
Ja, genau. Und von daher, das ist auch für mich selbst sehr überraschend. Und ich bin sicher in keinster Weise in die Schweiz gekommen, um hier eine neue Heimat zu finden. Auch schon gar nicht, weil ich meine alte Heimat irgendwie mir dort etwas gefehlt hätte oder ich etwas gesucht hätte, was ich dort nicht gehabt hätte. Also genauso wenig wie ich, das habe ich anfänglich immer wieder gesagt, wie ich des Geldes wegen in die Schweiz oder nach Zürich gekommen bin, bin ich deswegen nach Zürich gekommen. Es ist trotzdem schön, dass es sich jetzt so fügt und gefügt hat. Und ein Wermutstropfen ist natürlich, dass Österreich nicht erlaubt, die Doppelbürgerschaft zu haben. Das ist für mich schon schwer.
Also das müssen abgehen.
Okay. Ja. Und doch habe ich mich schlussendlich dafür entschieden, es zu tun. Ja, warum? Das ist eine sehr große Frage.
Ja, ich kann sie nicht beantworten. Das, was ich dir überlasse.
Genau.
Eigentlich bist du ja Zürcherin geworden.
Ja, ich bin Zürcherin
jetzt.
Das ist mir sogar
noch in unserem wirklichen Staats- und Gemeinde- und Einbürgerungsverständnis wird man ja in der Schweiz eigentlich. Eben der Bürgerort ist jetzt Zürich, oder?
Ja, irgendwie ist mir das noch näher, als Schweizerin zu sein. Und gleichzeitig ist es schwer, das zu argumentieren, warum. Ich mag Zürich einfach wahnsinnig gern. Auch das lässt sich schwer begründen, obwohl ich wahrscheinlich manches sagen könnte. Warum habe ich den Schritt gemacht? Ja, das eine ist natürlich tatsächlich, dass ich gerne hier mitgestalten möchte, also das Wahlrecht. Das ist schon wirklich ein wesentlicher Teil und ich finde das System hier einfach großartig, wenngleich mir bewusst ist, dass vieles auch nicht Gold ist, was glänzt und dass das auch alles hier Menschen sind und so weiter. Das ist mir alles sehr klar und trotzdem die Möglichkeit, so viel mitzugestalten, finde ich einfach genial. Und ich finde das auch so wertvoll, dieses Ringen um, also diese langen Prozesse zu gehen, dieses sich einbringen, wirklich zu arbeiten dafür, dass etwas sich bewegt, möglichst in eine gute Richtung. Darauf freue ich mich und insofern, als viele im Vorfeld zu mir gesagt haben, na, du wirst schon noch schauen mit diesen unglaublich dicken Paketen, die du dann bekommst, wo du dich irgendwie vorbereiten musst auf Fragen, die dich überhaupt nicht interessieren und wo du nachher genauso viel weißt wie vorher, denke ich so, ja, finde ich jetzt eigentlich noch spannend. Aber
also kommt jetzt an die September, kommt jetzt
ja, kommt
deine Premiere.
Erstes Mal. Ja, ich freue mich wirklich im sehr, sehr naiven Sinne.
Zuerst mal Schulhaussanierung und Neutralitätsinitiative.
Ja, genau, super. Wirklich.
Kläranlage.
Ja, super, genau. Und dann gibt es tatsächlich noch eine kleine Geschichte, die relativ tief geht. Ich war, und das war in dem Sinn Zufall, über den 7. Oktober 2023 in Israel. An dem Tag, an dem dieses Massaker stattgefunden hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die Geschichte nicht eh schon mal in dem Podcast auch kurz erzählt habe. Jedenfalls diese Erfahrung, über Nacht in einem Land aufzuwachen, in dem Krieg herrscht. Also am Vorabend war alles in dem Sinn ruhig und normal, wie das unter den dortigen Gegebenheiten ebenso ist. Und am nächsten Morgen wachst du auf, merkst, irgendwas stimmt hier nicht, hörst Detonationen in der Ferne und liest in den Medien, dass es heißt, das Land ist im Krieg. Und für mich persönlich hat das, Gott sei Dank, im Rückblick relativ wenige konkrete Schwierigkeiten mit sich gebracht. Unser Heimflug hat sich verzögert. Wir sind so einen Moment lang in der Luft gehangen. Aber wir waren zu zweit und wir konnten das gut meistern, also so. Aber natürlich war das eine erschütternde Erfahrung für mich, die mich sehr beschäftigt hat. Auch angesichts der Tatsache, dass ich ja selber in meiner Großelterngeneration Fluchterfahrungen habe. Und was dann für mich einfach so mir durch den Sinn gegangen ist, ist, dass ich hier in Zürich mein Leben aufgebaut habe. Und dass ich gerne gerade in so einer schwierigen Situation, wenn von einem Tag auf dem anderen alles anders wäre, was ja hier sehr viel unrealistischer ist, aber ja, das Leben ist das Leben, dass das richtig schwer wäre, dann unter Umständen sozusagen nach Österreich zurückzugehen, weil ich mir schon gedacht habe, womöglich ist in so einer Situation dann schon klar, dass du in das Land gehst, dessen Pass du hast. Warum auch immer. Aber in mir war das so, ich möchte diese Sicherheit haben, hier bleiben zu dürfen. Dort, wo mein Leben ist.
Und also, dass das auch die Botschaft wäre, wo die, also wenn du im Ausland bist, oder?
Mhm.
Wäre das ja dann die Botschaft, die sich für dich einsetzt. Also sonst wäre es jetzt, also wenn es jetzt ja irgendwie Komplikationen gegeben hätte eben in Israel, dann ja wäre das ja wahrscheinlich die österreichische Botschaft gewesen, die sich um dich müssen kümmern.
Genau, und ich war ja auch in Kontakt mit der österreichischen Botschaft und die haben ja auch Versuche unternommen, die, glaube ich, mehr oder weniger genauso erfolgreich waren wie die von der Schweiz. Ich habe irgendwie beides beobachtet. Ich habe auch die Deutschen beobachtet. Das fand ich noch am wenigsten zielführend jetzt in meiner Wahrnehmung in der Situation. Aber wie auch immer, jedenfalls sämtliche Botschaften haben versucht und so weiter. Ja, das ist so ein Teil. Also in so einer zutiefst krisenhaften Situation bleiben zu dürfen, was ja nicht heißt, bleiben zu müssen. Also ich meine, ich bin ja weiterhin frei. Und irgendwo war das dann zumindest der Anlass und der Auslöser zu sagen, jetzt mache ich diese Arbeit. Also es ist ja Arbeit zu beantragen. Und ich wollte ja dann auch in Österreich klären, ob ich nicht doch eine Doppelstaatsbürgerinnenschaft erhalten kann. Das habe ich dann auch noch gemacht. Also es war ja so ein bisschen bürokratisch Aufwand. Und das war einfach für mich der Anlass zu sagen, ich mache mich jetzt auf den Weg. Und jetzt sind eben bald 3 Jahre vergangen und ich bin froh.
Und wie viel Abschiedsschmerz liegt drin? Also weil das finde ich eigentlich die spannende Frage, das habe ich mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was es heisst. Ja, ein Stück weit, logisch gibst du keine Heimat auf. Also ja, eben, du sagst, Wien bleibt deine Heimatstadt.
Ja.
Aber gleich, du bist jetzt, eigentlich bist du jetzt Ausländerin, wenn du in deiner Heimatstadt bist. Ja, was ja eigentlich echt ein absurder Gedanke ist.
Das habe ich manchmal so mir vorgestellt, dass ich jetzt in Wien war. Oder? Ja. Ich glaube, ich verdränge das ein bisschen, weil ich habe immer gesagt, und das ist für mich auch so, in meinem Herzen bin ich Doppelbürgerin. Und ich meine, sämtliche andere Länder in Europa, außer eines, glaube ich, erlauben Doppelbürgerschaft. Und das finde ich echt total sinnvoll. Und ich fühle mich jetzt einfach quasi wie eine Deutsche, die jetzt einfach eine Doppelstaatsbürgerschaft hat. Nur, dass ich Österreicherin bin und keine Doppelstaatsbürgerschaft habe.
Das ist eigentlich, dass man das nicht ermöglicht, ist eigentlich schon ein guter Grund, um nicht mehr in Österreich
zu sein. Das habe ich einen kurzen Moment auch gedacht. Also wenn ihr so seid, dann muss ich euch ehrlich sagen, sorry dann. Okay. Ja, also in dem Sinne, ich verdränge das ein bisschen und nehme mein Herz zuerst und sage, ja, es ist für mich eine Doppelverwurzelung. So. Ja, ich glaube, die größten Emotionen hat es meiner Mutter bereitet oder bereitet es immer noch. Aber in der Zwischenzeit trägt sie das sehr heldinnenhaft, wie so manches, was sie halt aushalten muss.
Ja, ich finde den Blick auf Österreich sehr, sehr interessant, weil, ja, also das politische System und
inwiefern findest du?
Ja, also ich habe mich, glaube ich, auch so durch Literatur und so ziemlich, also viel österreichische Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben mich so ein bisschen prägt, ja, in einem Studium auch darüber raus. Und ja, also das, also es ist jetzt vielleicht eine Unterstellung, aber ich glaube, die ganze Aufarbeitung vom Nationalsozialismus, vom Zweiten Weltkrieg, ist, glaube ich, nicht in der Klarheit passiert, was in Deutschland passiert ist, wo ja auch nicht immer nur Klarheit war. Aber ich glaube, dort ist noch ein bisschen mehr Verdrängung rum. Und dann auch, dass so die beiden Blöcke, ÖVP, SPÖ, die sich wirklich alles aufteilen, vom Rundfunk bis zu, glaube ich, einfach allem.
Ja, und das
jeder wirkt seine Pöstchen verteilt. Und dann die FPÖ, wo das sprengt und ja, also gruselige Verbindungen kann aufrechterhalten in braunen Sumpf. Und das einfach so, weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, einfach so möglich ist. Es ist so, es hat für mich etwas ich weiß gar nicht, ich finde gar nicht das richtige Wort. Ich habe das Gefühl, wenn sie in anderen Ländern, wenn das in Deutschland wäre, würde das viel skandalöser wahrgenommen. Und bei Österreich hat man irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie doch noch herzig irgendwie.
Mhm. Es wird dann auch mit dieser rot-weiß-roten Romantik gerne so behängt.
Ja.
Ja, und du sprichst was extrem Wichtiges auch für mich an und gleichzeitig auch was extrem Schwieriges natürlich. Also ich denke, Österreich hat gerade in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch schon wirklich ein Stück weit aufgeholt, wenn man das so sagen kann, auch in der Aufarbeitung von Nationalsozialismus und von anderen Verbrechen. So das. Aber es gibt mentalitätsmäßig etwas, was du jetzt auch versuchst zu beschreiben, was ich auch spüre. Und es hat doch was mit irgendwie einem faschistischen Anteil, zumindest auch in der Bevölkerung, und im Gedankengut zu tun, der irgendwo, finde ich, schon auch präsent ist. Also das war sehr interessant. Vielleicht noch eine kurze zweite Geschichte zu dieser Israel-Erfahrung. Ich habe zu der Zeit von Kehlmann die Biografie gelesen über den Papst, über diesen Regisseur, der im Zuge des Zweiten Weltkriegs dann nach Amerika migriert ist und dort erfolgreich war. Also ich bin sowieso eine sehr große Freundin von Kehlmanns Schreibe und habe das auch wieder verschlungen. Und da gibt es ja diese Szene, wo Papst als Österreicher eben noch einmal zurück will, um seine alte Mutter zu besuchen in der Steiermark. Und dann fährt er mit seiner Familie über die Grenze und am Ende des Tages kommt er nie mehr raus, weil die Grenze zugeht und weil eben das Naziregime seine volle Wucht entfaltet. Und die Weise, wie Kehlmann dieses faschistische Österreich beschreibt, in den kleinsten Details, bis in der Stimmung in diesem Haus in der Steiermark, wo sie sind, und das hat mich wirklich, also jetzt noch, wenn ich darüber spreche, kriege ich krasse Gänsehaut, weil das etwas an der österreichischen Mentalität ist, das ich kenne, das ich zutiefst verachte, von dem ich aber weiß, dass es da ist. Und es ist unter so einer schönen Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, wir gehen schön Skifahren, die Sonne scheint, Volksmusik, Romantik. Es ist relativ, glaube ich, an der Oberfläche. Und das kann ich nicht haben. Das kann ich einfach nicht haben. Und meine Illusion ist nicht, dass es nicht, ich weiß, dass es auch in Deutschland und auch in der Schweiz ungefähr ein Drittel der Bevölkerung ist politisch rechtsorientiert. Das heißt noch lange nicht, dass das was mit Faschismus zu tun hat, ist mir klar. Aber es gibt in all unseren deutschsprachigen und darüber hinaus Ländern Strömungen, die in diese Richtung gehen, die das begrüßen, die das unterstützen, die einfach diese Mentalität teilen. Ich finde aber in Österreich, und für mich als Österreicherin hat es etwas, was ich einfach unglaublich spooky und hässlich finde.
Ja, und also einerseits ja, frage ich mich, was hat es mit Österreich zu, dass dort eben eine rechtsextreme Partei als erste eigentlich an die Macht gekommen ist?
Mhm.
Ja, eigentlich noch vor Italien sogar. Gut, wenn man dort vor Italien und so, sind sicher auch zum Teil rechtsextrem gewesen. Aber halt nie so stabile Regierungen können bilden wie jetzt Meloni. Aber da ist wie quasi Österreich weit voraus gewesen. Also dass die FPÖ ja schon sehr früh zumindest bei der Regierung beteiligt worden ist.
Ja.
Das ist ja schon sehr lang her.
Sie haben sich immer wieder selber abgeschossen, rausgeschossen, wieder aus dem Spiel genommen, Skandale produziert, die einfach.
Das ist total erstaunlich,
dass es die überhaupt noch gibt. Erstaunlich. Ja. Und aufgrund dessen, dass es mentalitätsmäßig einfach eine Realität ist, glaube ich, stellt es sich eben immer wieder auf die Beine.
Ja, aber da gibt es ja Ähnlichkeiten. Also ich meine, die AfD zerstreitet sich auch öffentlich, hat irgendwelche Skandale, schießt sich ab, hat
deutlich weniger, finde ich. Ich meine, dieser Ibiza-Wahnsinn zum Beispiel, den Christian Strache produziert hat, ich meine, so blöd musst du ja echt mal sein. Also zeigen, wenn ich das jetzt ungeschützt hier öffentlich sage, aber sowas hat sich die AfD, finde ich, bislang noch nicht geleistet. Aber klar, es gibt einen Haufen anderer Dinge, wie zum Beispiel Liederbuchaffäre in Österreich. Das passiert bei der AfD genauso. Da wird einfach so mit Augenzwinkern und so einer gewissen Nonchalance einfach gesagt, ja, es ist zwar verwerflich und wir kreiden das auch an, aber was soll man jetzt machen? ist ja eh alles nicht so schlimm.
Ja, offensichtlich ist den Wählerinnen und Wählern einfach egal.
Ja, genau. Den Wählerinnen und Wählern ist es so.
Weil es der Protest ist? Oder ich weiß es auch nicht.
Ich weiß es auch nicht genau, aber vielleicht auch einfach dramatische Geschichtsunkenntnis. Es ist wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen oder Menschenunkenntnis einfach auch. Ich weiß es auch nicht. Ja, und ich finde auch da wiederum, ich bewundere es zutiefst, dass es dem schweizerischen politischen System gelingt, verschiedene Kräfte auch an den politischen Ländern auf eine Weise zu integrieren, dass sie sich offensichtlich zumindest vermehrt auf dem Boden der Verfassung bewegen.
Ja.
Also.
Ja, da ja, begebe ich mich jetzt sicher auf heikles Terrain, aber ich glaube, ein grosser Unterschied ist, dass sich bei uns, also ich glaube, was du sagst von der Radikalisierung oder Polarisierung, die passiert in der Schweiz ja genau gleich.
Ja.
Wir sehen das an gewissen Volksinitiativen, wo wir an dem Stammtisch auch schon darüber debattiert haben und uns auch klar positioniert haben.
Ja.
Und die kommt ja von einer sehr wählerstarken Partei in der Schweiz.
Ja.
Und ich glaube, was in der Schweiz halt nicht funktioniert, ist so das, wo wahrscheinlich die FPÖ und auch die AfD davon profitieren, von dem «Wir gegen die sogenannten Altparteien». Schreckliches Wort.
Mhm.
Also eben, die FPÖ hat sicher von dem profitiert. Oder wir sprengen den Klüngel auf, den Postenschacher, immer die gleichen zwei und so. Wir sind jetzt die neue Kraft. Und die Karte spielt ja die AfD auch sehr stark, oder?
Absolut.
Und das funktioniert in dem Sinn in der Schweiz nicht, weil alle schon von Anfang an irgendwie dabei sind. Also bei uns gibt es keine alten. Also es gibt schon neue Parteien, aber bildet sich erstaunlicherweise eher in der Mitte, oder? Also mit der GLP. Oder, und so Splittergruppen am rechten Rand, wie die Schweizer Demokraten oder zuerst Autopartei, Freiheitspartei, das sind so Kurzzeitphänomene, wo aber halt aufgesogen werden. Und das ist, glaube ich, eine offene Taktik von der SVP im Sinn von, das kann man integrativ nennen und sagen wir, schauen, dass die Ränder eingebunden bleiben. Es hat jetzt in Deutschland auch schon gegeben, Leute, die gesagt haben, es darf rechts von der CSU oder von der CDU keine Partei geben. Und ich glaube, das ist eine klare Strategie, dass man sagt, rechts von der SVP soll es keine grosse Partei geben, sondern wir binden die ein. Und das kann man, ja, das kann man sogar irgendwie vielleicht vom politischen System her irgendwie rechtfertigen im Sinn von niemand liegen lassen und dann eben so Zustände haben, wie wir jetzt das in Nachbarländern sehen. Man zahlt aber einen Preis dafür. Und man zahlt den Preis, glaube ich, von einer fehlenden oder zumindest nebulösen Abgrenzung. Also wo grenzen wir uns denn ab? Also bei der AfD ist ganz klar, da grenzen sich Parteien ja, auch nicht mehr so stark, aber sicher viele Politikerinnen und Politiker sehr klar ab von gewissen Positionen. Wenn man die aber vergleicht mit Positionen, die bei uns völlig eben sogar initiativfähig sind, also haben wir dort nicht manchmal auch ein Abgrenzungsproblem. Und das frage ich mich wirklich, wie lange schauen wir einfach zu und nur weil etwas vertraut ist und schon immer dabei war, schon immer im Bundesrat war, und aber die Grenzen immer ausweitet vom Sagbaren, von der Initiative, welche Initiative lanciert man eigentlich überhaupt, wie fremdenfindlich argumentiert man, wie krasse Plakate hängt man auf, vom Messerstecherinserat bis zu Schaf und wie weit. Eben, das kennt man so.
Ja, und du vertraust hier dann aber immer wieder der Schwarmintelligenz des Volkes sozusagen, oder nicht nur sozusagen, da wiederum ins Lot zu finden.
Ja gut, ich weiss jetzt auch nicht. Also was wäre jetzt gewesen, wenn die 10 Millionen Initiativen angekommen wären? Ja, ist denn das Schwarmintelligenz?
Ja, eben, was wäre gewesen?
Es ist halt, also es ist halt Demokratie, man kann unterliegen. Ja. Also ich vertraue der Schwarmintelligenz überhaupt nicht. Also, also ich beanspruche, das fände ich aber auch seltsam, weil dann würde in der Demokratie, kann ich ja nicht sagen, die Intelligenz ist bei mir. Und wenn ich gegen eine Initiative ist, dann ist das intelligent. Und wenn ich verliere, dann ist es halt... Ja. Also ich bin ab und zu auf der Verliererseite und logisch beanspruche ich dann für mich, ich kann wählen Nein sagen und ich kann wählen Ja sagen aus guten Gründen, aber...
Also wir sind jetzt ja sehr stark im politischen, in den politischen Systemen gelandet. Ich finde das sehr spannend. Ich habe so wie innerlich das Gefühl, ich würde total gern zurück zur Heimat, also zum Begriff Heimat, über den wir eigentlich sprechen wollten und den ich auch so schillernd und auch schwierig und auch ambivalent finde. Wie würdest du den für dich beschreiben?
Also er hat mit so Fragen zu tun, wo wir jetzt darüber geredet haben. Heimat hat für mich zu tun. Bin ich immer... Ja, ich weiss jetzt nicht... ob es Initiativen gibt und die können ankommen und ich sage, ich bin jetzt heimatlos. Aber es hat schon damit zu tun, fühle ich mich in einer Stimmung, in einer Atmosphäre irgendwie wohl da. Mhm. Und darum machen mir ja, gewisse politische Tendenzen, Verhärtungen, Polarisierungen, jetzt kann sich irgendwie auswirken darauf, wie... Ich glaube, Heimat hat sicher einerseits einfach mit Landschaft, mit Menschen zu tun.
Und also du hast einen Heimatort, also nicht jetzt im Sinne von einer politischen Gemeinde, der du zugehörst, sondern im Sinne von einem Ort, wo du sagst, das ist meine Heimat.
Nein, ich kann mich an verschiedenen Orten zu Hause fühlen, aber dann fühle ich mich auch in einer Landschaft zu Hause. Also eben, ich habe mich auch zu Berlin wirklich zu Hause gefühlt.
Aber ist daheim dasselbe wie Heimat?
Ja, ich glaube, Heimat ist für mich wirklich so ein...
Zu abstrakt oder
zu aufgeladen? Nein, zu aufgeladen und so auch ein bisschen missbraucht, finde ich. Ich glaube, was ich ein riesiges Privileg finde, ist, dass ich nie vertrieben worden bin aus meiner Heimat. Mhm. Also, dass ich nie die Erfahrung haben müssen machen, dass ich an einem Ort, wo ich wollte bleiben, haben müssen weg.
Ja.
Heimatverlust, das habe ich das Gefühl, es ist furchtbar.
Ja.
Und darum kann ich mich, also ich kann jetzt nicht, eben, wenn ich in das Dorf gegangen, wo ich aufgewachsen bin, bis 15, 16, habe ich jetzt nicht spezielle Heimatgefühl. Mhm. Also nicht irgendwie.
Es klingt so, als hätte es eigentlich
mega das Herz aufgehört.
Gar nicht so sehr eine Bedeutung jetzt für dich, dieses Feld so.
Ja, mal schon. Also, dass ich Schweizer bin schon und dass die Schweiz eben das Land ist, wo ich mich durchaus identifiziere und eben auch mit dem politischen System, mit der Vielfalt, mit dem Föderalismus identifiziere, das auf jeden Fall.
Mhm.
Und auch mit der Landschaft, da fühle ich mich einfach zu Hause.
Ja.
Aber ich habe wirklich das Gefühl, ich könnte mich, wenn ich jetzt... in einer anderen Stadt, in einem anderen Land leben und dort mich frei könnte bewegen, könnte ich mich dort auch zu Hause fühlen. Und das finde ich etwas, unglaublich Schönes, sich zu Hause zu fühlen. Mhm. Aber es hat für mich nicht mit dem Pass zu tun. Irgendwie.
Ja, voll. Das spüre ich, wenn ich dir zuhöre, und da waren wir vorher schon kurz bei, ich gehe in die Bäckerei und werde wiedererkannt. Es hat auch was mit Zugehörigkeit, mit vertrauensvollen Beziehungen, mit Routinen auf eine Art auch zu tun, mit, ja, wie, was, es ist eigentlich, für mich ist es oft dort am berührendsten, wo es eigentlich noch relativ klein ist.
Ja, und es ist eben wirklich, also für mich ist es wirklich ein Gefühl.
Ja.
Und es hat nichts mit irgendwie abstrakten, also ich kann mich auch unter Leuten zu Hause fühlen, die einen anderen Pass haben als ich.
Ja,
also ich fühle mich auch nicht mehr zu Hause, wenn jetzt... Also klar, komme ich an einen Ort, wo Leute irgendwie eine ähnliche, keine Ahnung, halt einfach mich gut aufnehmen, fühle ich mich auch schneller zu Hause. Oder wo ich einen Zugang finde. Aber das hat nichts zu tun damit, eben, ob du jetzt noch Österreicherin bist oder nicht.
Ja, voll.
Also, es ist wirklich egal.
Ja, es gab auch auf verschiedensten Reisen für mich immer wieder die Erfahrung, dass angesichts von maximaler Fremdheit ich mich sehr daheim fühlen konnte. Also zum Beispiel unter muslimischen Menschen in einem muslimischen Land, zum Beispiel Usbekistan, glaube ich, ich war da nicht so lange. Aber die Tage, die ich dort verbracht habe auf Reisen und die Orte, die ich besucht habe, auch die muslimisch geprägten Orte, so Moscheen und Medresen und so wunderschöne, auch historisch bedeutsame, kunstvolle Erschaffungen und die Menschen, die dort waren, wie sie da waren, das ist irgendwie auf eine Art maximale Fremdheit. Ich verstehe die Sprache nicht. Mein Kulturkreis ist eigentlich relativ weit weg. Aber einfach so wie atmosphärisch oder von Herz zu Herz oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll.
Ja, und ich glaube...
Vom Frieden auch, der in mir ist, einfach sein zu können. Einfach sein zu können, Begegnungen zu haben und
Ja, und ich glaube, die Frage ist, gibt es in dem Sinn Fremdheit überhaupt? Also kann man sich fremd sein oder kennt man sich halt einfach nicht? Das finde ich auch noch etwas, ist für mich ein Unterschied. Und darum merke ich auch, eben ich kann so mit Leuten, die sagen, ja, die ist halt nur eingebürgert und immer noch irgendwie uns fremd. Das kann ich völlig nicht nachvollziehen, logisch, ich verstehe mich mit gewissen Leuten besser als mit anderen und es hat sicher auch zu tun damit, was hat einen geprägt und was ist ein gemeinsamer Boden. Aber ob das connected oder nicht, hat tatsächlich nichts damit zu tun, welche Nationalität der Person ihre Eltern haben oder woher sie kommt, wirklich null für mich. Null.
Ja, und das ist das, was du auch angesprochen hast im Zuge der ganzen unserer Gespräche jetzt über das politische System und auch die Abwege und Gefahren. Da ist eigentliche Fremdheit für mich, wenn Menschen so ein anderes Menschen- und Weltbild haben, das vor allem über Ausschluss und über, weiß ich nicht, irgendwelche Bodenideologien und ich weiß nicht, was für Abwegigkeiten sich definieren und abgrenzen. Da fängt für mich die eigentliche Fremdheit an. Ganz unabhängig davon, welchen Pass die haben oder ob die meine Sprache oder meinen Dialekt sprechen oder was auch immer die tun. Also insofern, ja, Heimat, Zuhause, Zugehörigkeit. Ich mag die Flüchtigkeit des Gefühls und ich habe auch oft den Eindruck, dass ich eigentlich dort auch am freiesten bin in dem, wo ich nicht in Besitz genommen werde, also wo auch nicht der Anspruch besteht, mich in Besitz zu nehmen. Oder so, jetzt bist du eine Unsrige, jetzt gehörst du hier zu uns dazu und das heißt jetzt das und das. Nein, Gott sei Dank nicht.
Ja, ich glaube, es ist ein Gefühl und also was mich wirklich stört, ist, wenn der Heimatbegriff eben so instrumentalisiert wird und auch beansprucht wird. Ich finde ganz viele Sachen toll an der Schweiz und schön und ich lebe sehr gern dran. Und bei dem Sinn, das ist vielleicht so eine Form von Patriotismus oder so. Und natürlich, ich glaube, zuerst mal ist es für mich ein Privileg, da dürfen die heim sein. Es ist einfach ein riesiges Privileg.
Ja.
Eben in Sicherheit können zu leben, in einigermaßen Wohlstand, mit einer Infrastruktur, die crazy ist. wenn man eine Brücke saniert am Rathaus, jetzt zwei Brücken nebeneinander baut. Ich meine, das ist ja gestört. Also wirklich, manchmal ist schon fast das Absurde.
Und die Geschwindigkeit und die Qualität, mit dem die Dinge fertiggestellt werden.
Ich meine, das ist ja wirklich, ja.
Es ist selten. Ich meine, rein vom Privileg hätte ich natürlich, finde ich, wirklich nicht die Nationalität wechseln müssen. Also ich finde, EU-Bürgerin zu sein zum Beispiel ein riesengroßes Privileg. Und eigentlich schmerzt mich mein Herz mindestens so sehr, jetzt nicht mehr EU-Bürgerin zu sein, als nicht mehr offiziell Österreicherin zu sein. Ich habe noch gar nicht über die Teile der Mentalität gesprochen, die mir auch sehr viel bedeuten und die ich zum Teil auch in der schweizerischen Mentalität, wenn man das überhaupt so pauschal sagen kann, auch wieder erkenne, wie auch immer. Aber also dieses Privileg, überhaupt auf unserem Kontinent leben zu dürfen, so das und überhaupt über so Fragen nachdenken und reden und verhandeln zu dürfen, bin ich jetzt Österreicherin oder Schweizerin. Also ich meine, es ist einfach maximal privilegiert, empfinde ich das.
Ja, und Heimat ist für mich schon das, was du vielleicht auch angesprochen hast und wo du jetzt quasi begründet hast, warum du auch den Schritt gegangen bist, so dass ich kann in jedem Fall wieder da zurück. Also ich habe einen Ort, wo sie mich nicht rausschmeißen können und da würden sie mich einfach nehmen. Und das finde ich schon, ja, vielleicht ist das sogar in dem Sinn Heimat. Ich gehöre da dazu und kann auch, ja, es ist ein riesen Privileg, auch seine Meinung dürfen zu äußern. Das ist nämlich auch überhaupt nicht selbstverständlich nicht Angst müssen zu haben. Und mich beeindruckt so, eben, wir haben mit Irene Scherbakova, der russischen, man muss schon fast sagen, Widerstandskämpferin, die Memorial gegründet hat. Ich meine, was die für einen Mut hat, auch das Interview uns zu geben, oder der iranische Regisseur, der uns ein Interview gibt, und der wieder zurückreist in seine Heimat und nicht weggeht,
das
beeindruckt mich unglaublich. Und das muss eine Heimatliebe sein, im wahrsten Sinn. In allem Widerstand zum politischen System, wo mich unglaublich berührt. Wirklich.
Ja, die Frage ist, kann sich ein Mensch das aussuchen? Also eigentlich auf eine Art schon. Also das sind jetzt sicher zwei Menschen. Ist Irina Scherbakova nicht gar nicht mehr in Russland?
Nein, sie müssen weg. Sie hat ja die ganze sowjetische Diktatur ausgestanden, hat nachher der Putin lang ausgestanden, hat ihre Arbeit weitergemacht und ist ja dann erst beim Ausbruch vom Ukraine-Krieg gegangen, weil sie einfach gemerkt hat, jetzt kann ich da gar nichts mehr, wo irgendwie Sinn macht, sondern ich muss es vom Ausland aus her machen.
Genau, und das ist so die Frage, kannst du auch von deiner inneren Verfasstheit her, was ist überhaupt möglich in Bezug auf Heimat? Also kannst du gehen? Und kannst du an einem Ort, der dann eben nicht dein Heimatland ist, überhaupt neu glücklich werden? Oder bleibst du in dieser ewigen Zerrissenheit, dass egal wo du bist, du einfach damit leben musst, dass vieles beschränkt ist und vieles nicht das ist, was du eigentlich leben willst? Das ist ja wirklich auch die Tragik an diesen zutiefst auch mit Identität verbundenen Fragen, finde ich so. Und ja, es gibt Menschen, die können das, die wollen das, die können auch wirklich Dinge hinter sich lassen. Und andere, wo einfach wie klar ist, sie müssen da auch auf eine Art solidarisch hindurch.
Ja, aber ich glaube, die das hinter sich lönnt, ich weiß nicht, ob sie das können oder halt einfach mühen. Und ich glaube, das ist... Das meine ich mit dem Privileg, seine Heimat nie müssen verlassen, nie vertrieben worden zu sein, nie sich überhaupt mit der Frage auseinandersetzen, hey, ist jetzt der Punkt erreicht, wo ich muss gehen?
Ja, voll.
Also mich macht, wenn ich über Heimat nachdenke, macht es mir einfach vor allem sehr demütig, weil... Eben bis hin, dass meine Heimatliebe nie auf Probe gestellt worden ist, in dem Sinn.
Ja, und tatsächlich, auch wenn ich es wiederum fast schon auf eine Art zynisch finde, mitten im Frieden hier auf unserem Kontinent, sich das real vor Augen zu halten. Aber eigentlich sind diese ganz, ganz tief existenziellen Beweggründe, die mich eigentlich dazu bewogen haben, hier einen Schritt zu machen. Und das, wie gesagt, das kommt mir manchmal auf eine Art fast zynisch vor, weil man muss ja einfach sagen, ob du in Österreich lebst oder in der Schweiz, ob du Österreicherin und EU-Bürgerin oder Schweizerin bist, es geht, also du bist einfach privilegiert. Und was ist das, was dich bewegt, dann doch einen Schritt zu machen? Aber im Grunde genommen sind es genau diese tiefen Fragen von, ich weiß auch nicht, wo kann ich sein?
Ja, aber es, genau, und zugleich zeigt es doch auch, dass Heimat eben nicht identisch ist, also es nicht Nationalistisches ist oder irgendwie mit Nation zu tun hat, weil eben in Österreich fühlst du dich ja weiterhin die Heim.
Also, ja, also ich sage ja immer, Österreich ist, also Wien ist meine Heimat und genau. Hier bin ich zu Hause. Das ist eigentlich so mein. Und hier findet mein Leben statt, das ist in der Zwischenzeit einfach klar. Mhm. Wenngleich ich in Österreich auch noch immer liebe Menschen habe und sicher auch wieder im Sinne von Berlin und andere Erfahrungen dorthin gehen könnte und neu anfangen könnte.
Ja, und ich glaube, das ist schon ein wichtiger Teil davon, was, und das immer halt wieder im Politischen, die Möglichkeit, sich zu beteiligen, sich einzubringen. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo ich finde, müssten wir unser System durchaus reformieren. Zumindest auf föderaler Ebene fände ich es gut, wenn man auch Menschen, selbst wenn sie den Schritt nicht gehen wollen, ihren Pass abzugeben, ihnen die politische Beteiligung ermöglichen, weil wir haben einen grossen Teil an Menschen da, die ausgeschlossen sind von politischen Prozessen. Man kann das jetzt auf Bundesebene sagen, da geht es um Verfassungsänderung und so, da muss man sich quasi committen, dass man dann nicht nach 5 Jahren einfach wieder geht und so, oder an 2 Jahre also kann meine, wählen oder so. Das kann man darüber diskutieren.
Dass das Kriterium braucht, ist schon klar.
Aber dass man auf Gemeindesebene die Leute früher integriert und sie auch wählbar und Abstimmungsrecht gibt, das fände ich einen Schritt zur. Ja, also meine Heimat geht ja nicht verloren, indem man sie teilt. Das ist ja immer das Gegenteil der Fall.
Ich denke, die Schweiz sozusagen abstrakt formuliert, verliert dadurch Potenzial. Weil das sind Menschen, die hier sind, die ihre Gedanken und Erfahrungen haben, die sie einbringen könnten politisch. Im Sinne der Vielfalt und wiederum im Sinne der Schwarmintelligenz. Also ich denke, das wäre immens mutig und auch sicher auf eine Art eine Pioniertat, das zu versuchen. Aber ich glaube, die Schweiz wäre ein System, wäre eine Entität, der es wieder gelingen könnte, das auf eine Weise zu tun, dass das machbar ist. Weil ja, es gibt natürlich schon gewisse Herausforderungen zu schauen, wie das gehen kann. Das ist klar. Aber ich glaube, es wäre am Ende des Tages ein unglaublicher Gewinn.
Ebenso wie unser Gastbeitrag, oder? Die Schweiz ist ein Versprechen zum.
Ja, den habe ich sehr stark
gefunden. Zum 1. August.
Sehr starker Beitrag fand ich. Vor allem auch diesen Bundesgedanken herauszuschälen und zu stärken als Idee einer Verbindlichkeit. Aber eines verbindlichen gemeinsamen Ringens um das Bessere. Das finde ich unglaublich. Das ist das, was ich anfänglich auch angetönt habe, diese Arbeit zu leisten. Da denke ich einfach, ja, genau, das ist es, worum es geht.
Genau, und wenn jetzt zum Schluss doch noch ein bisschen patriotische Gefühle aufflackern, dann
versuchen wir es mal.
Dann habe ich die genau dort, dass die Schweiz eben nicht ein Nationalstaat ist, im Sinn von, wir grenzen uns ab gegen irgendwie die anderen, weil ihr redet nicht unsere Sprache und ihr habt nicht unsere Konfession, sondern sich bildet hat aus, selbst an der Reformation, wo eine Spaltung war, wo Krieg nach sich gezogen hat, auch an dem nicht zerbrochen ist. Gut, das hat es die Schweiz in dem Sinne noch nicht gegeben, aber eben sogar das Zusammenwachsen. Also die Schweiz, also wenn man die Schweizer Geschichte anschaut, bis 1848 ist ja ein Prozess von dem Zusammenwachsen, bis dann die Schweiz entstanden ist und dass das Zusammenwachsen nicht verhindert worden ist, durch auch die konfessionelle Spaltung, durch die Vielsprachigkeit, das finde ich unglaublich schön. Und das finde ich eben dann, wenn die Schweiz ein Versprechen ist, ich finde, der Prozess von dem Zusammenwachsen ist ja auch nicht vorbei.
Absolut nicht. Es ist auch sicher, glaube ich, also gut wie vieles, aber es hat was sehr Einmaliges, finde ich, und auch was sehr in dem Sinn Vorbildliches, dass das möglich ist unter Menschen. Es ist eine unglaubliche Leistung, finde ich, und es ist gleichzeitig auch ein großes Geschenk. Ja.
Unter dem sollte man zugeben.
Ja, das werden wir nach Kräften.
Genau.
Genau. Danke. Es ist schön, hier so in diesem Rahmen erzählen zu dürfen, wie das kommt, dass ich jetzt Schweizerin bin.
Willkommen.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, danke euch fürs Zuhören. Und ja, nicht nur die Schweiz ist ein Prozess, sondern auch der Stammtisch. Und darum Fortsetzung folgt.
Abonniert alle Newsletter, ihr wisst das ja schon. Und schreibt uns gerne, wenn ihr uns etwas schreiben möchtet.
Sehr gern. Also, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss.